Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 217. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Für eine weitere Ausgabe von Genuss im Bus fahre ich vom Taunus vorbei an Frankfurt und Aschaffenburg weiter Richtung Südosten, den Main entlang. Je näher ich meinem Ziel komme, desto ruhiger wird es. Hinter Miltenberg macht der Main eine Schleife, die Hänge werden steiler, das Licht weicher. Und plötzlich liegt da Bürgstadt, eingebettet zwischen Spessart und Odenwald. Ein Ort, der aussieht, als hätte ihn die Zeit ein wenig vergessen. Schmale, gepflasterte Gassen, Sandsteinhäuser mit roten Mauern, eine alte Kapelle, ein Rathaus aus dem 16. Jahrhundert, alles atmet Geschichte und Gelassenheit. Und drumherum Reben, Reben, soweit das Auge reicht. Hier schlägt das Herz des fränkischen Spätburgunders. Die Böden sind rot vom Buntsandstein und wenn abends die Sonne über den Weinbergen versinkt, glühen Mauern und Reben in derselben warmen Farbe. Wer hierher kommt, solle sich Zeit nehmen. Zeit für ein Glas Wein, für einen Spaziergang durch den alten Ortskern und Zeit vielleicht auch für ein Abendessen im Restaurant Stern, gleich um die Ecke. Eine Küche, die regional denkt und weltoffen schmeckt. Fein, klar, handwerklich. Genau wie die Weine, über die wir heute sprechen werden. In dieser Kulisse steht das Weingut Walter, ein kleiner Familienbetrieb mit großer Geschichte. Christoph Walter, der Vater, hat den Hof einst aus einem landwirtschaftlichen Mischbetrieb heraus zu einem reinen Weingut gemacht. Und sein Sohn Felix, gerade einmal 24 Jahre alt, bringt neuen Schwung, internationale Erfahrung und klare Visionen mit. Als ich die beiden besucht habe, war die Lese gerade durch. Die Eimer waren gespült, die Presse stand still, aber der Keller lebte. Es roch nach Gärung, nach Hefe und feuchtem Holz und Christoph erzählte von den Tücken des Jahrgangs. Felix vom frühen Lesestart und beide wirkten gleichermaßen erschöpft und zufrieden, dabei stolz auf das, was sie gemeinsam geschafft haben. Ich habe gespürt, hier geht's nicht nur um Wein, sondern um Haltung, um das Miteinander zweier Generationen, die einander Raum geben, der eine verwurzelt in Erfahrung, der andere voller Aufbruch. In dieser Episode spreche ich mit Christoph und Felix Walter über den Jahrgang 2025, über den roten Buntsandstein, über Spontangärung, Kompost, Lichtpflanzung und über die Kunst, ein kleines Weingut in eine große Zukunft zu führen. Also freut euch auf eine spannende Podcast-Episode mit den beiden Protagonisten des Weinguts Walter in Bürgstadt. Freut euch auf Christoph und Felix, die gerade vom Vinum Weinguide für ihre großartigen Weine mit dem 4. Stern ausgezeichnet wurden. Herzlichen Glückwunsch! Ich begrüße ganz, ganz herzlich den Christoph auf der anderen Seite der Leitung und den Felix, beide aus dem Hause, aus dem Weingut Walter und freue mich, dass ich euch heute bei Genuss im Bus am Mikrofon und zu Gast habe.
Ja, hallo. Ja, schönen Gruß von Christoph Walter.
Hallo Wolfgang, wir freuen uns bei Genuss im Bus dabei zu sein.
Ich war ja letzte Woche bei euch und da habe ich wieder mal gemerkt, Mensch, Bürgstadt, das ist ja eure Heimat, das ist nicht unbedingt der Nabel der deutschen Weinwelt. Vieles orientiert sich doch so ein bisschen entlang des Rheins, ne, und seiner wichtigen Nebenflüsse, Nahe, Mosel und so weiter. Da ist das Weinbaugebiet Franken ein kleines bisschen von dieser Hauptader weg. Deswegen vielleicht macht es Sinn, dass ihr nochmal unseren Hörerinnen und Hörern erläutert, wo genau liegt Bürgstadt und was oder worin liegt der besondere Charme dieser Region?
Ja, Bürgstadt liegt am Main-Viereck, ist die linke untere Ecke des Main-Vierecks. Wir sind circa eine knappe Autostunde von Frankfurt entfernt und eine gute Autostunde von Würzburg. eigentlich relativ gut zu erreichen. Ist eine sehr schöne Gegend, wenn man von Würzburg kommt, am Main entlang, hat man eine sehr schöne Strecke zu fahren. Von Frankfurt her ist es über die Autobahn natürlich nicht ganz so interessant. Aber wir liegen genau zwischen, der Main ist ja im Prinzip die Grenzlinie zwischen Spessart und Odenwald. Und genau auf dieser Linie liegt einfach auch der Weinort Bürgstadt. Und den besonderen Charme hat Bürgstadt natürlich durch seine relativ alte Bausubstanz, alte Gebäude, sehenswerte Gebäude. Wir haben in Bürgstadt eine Martinskapelle mit einer sehr bekannten Bilderbibel. Ist ein wirkliches Kleinod. Wir haben das historische Rathaus, das um 1590 errichtet worden ist, wo in Franken natürlich eine ganz große Blütezeit des Weinbaus war. Und wir haben noch die alte Pfarrkirche und so diverse schöne alte Sandsteingebäude, die sich wie eine Perlenkette an der Hauptstraße aufreihen. Es ist ein gepflasterter alter Weinort, also eine richtig schöne Location, um im Sommer mal ein paar schöne Tage zu verbringen.
Das macht Lust, Christoph. Da ist ja auch Miltenberg nicht weit, ne? Und Klingenberg, also quasi fast ein bisschen in der Mitte zwischen Klingenberg und Miltenberg. Das ist eine kleine Schleife auch, die der Main dann nochmal macht. Das ist wirklich eine schöne Ecke. Man kommt eben nur gezielt hin, ne? Also es liegt nicht auf einer Hauptverkehrsader Frankfurt Richtung Würzburg. Und Würzburg ist sicherlich der bekanntere oder der Platzhirsch für fränkischen Wein und natürlich dort auch mit einem anderen Boden. Wir haben in Würzburg Muschelkalk und wir haben bei euch Buntsandstein und das prägt auch die Architektur, ne?
Ja, natürlich, man sieht bei uns in den Orten überall den roten Buntsandstein, wenn am Main entlang sind da noch viele alte aufgelassene Steinbrüche, wo man sieht, wo der abgebaut worden ist. Und der Bürgstadter und Miltenberger Buntsandstein wurde so um die Jahrhundertwende 1900 sehr viel mainabwärts verschifft. Also es gibt auch in Frankfurt viele Gebäude, die aus Buntsandstein. Und es ist unter anderem auch in Moskau in der Kremlmauer ist auch Bürgstädter Sandstein verbaut.
Okay, also sehr international im Grunde genommen.
Ja.
Und eure Weine sind ja auch, da kommen wir noch zu, gewisserweise immer internationaler die letzten 20, 30 Jahre geworden. Als ich letzte Woche dann bei euch war, war ja die Lese gerade durch. Ja, wir können sagen, die Eimer gespült, die Presse stand still. Aber der Duft der Gärung lag noch so ein bisschen in der Luft. Und ich hatte das Gefühl, ihr seid beide doch ziemlich zufrieden. Vielleicht auch ein bisschen erschöpft, aber im Inneren doch auch sehr, sehr stolz. Erzählt doch mal kurz, wie war die Lese 2025 für euch? Ein gutes Jahr, ein schwieriges? Hat euch irgendwas überrascht, was begeistert?
Also wir waren zunächst, wir sind sehr früh in die Lese gestartet. Wir haben am 25. August angefangen, Frühburgunder zu lesen. Waren uns anfangs nicht ganz sicher, ob wir schon starten sollen, weil die Reife doch zum Teil noch nicht ganz gegeben war. Aber es besteht bei uns ganz einfach immer die Gefahr, dass wenn wir nicht rechtzeitig anfangen, dass wir am Schluss mit den Spätburgundern einfach in zu hohe Mostgewichtsbereiche kommen und dadurch die Alkoholgehalte einfach höher werden, als wir das wollen. Wir streben immer so die 12,5, 13 Volumenprozent für Spätburgunder an. Und wenn die Reife dann so weitergegangen wäre, wie sie begonnen hat, hätten wir dann eventuell ein Problem haben können, wenn wir nicht so früh angefangen hätten. Wir waren sehr überrascht, dass der Gesundheitszustand beim Frühburgunder war sehr gut. Wir sind da auch relativ schnell durchgekommen, haben dann auch mit Spätburgunder Sektgrundwein weitergemacht. Das war klasse. Und dann ging aber die Problematik etwas los, dass wir bei den kompakten Spätburgunder-Klonen, da haben wir einen alten Ritterklon stehen, dass wir da ganz einfach sehr viel mit der Kirschessigfliege zu tun hatten und das sehr stark selektieren mussten. Und das hat uns schon wahnsinnig viel Zeit gekostet. Aber wir haben das konsequent gemacht oder sehr konsequent. und haben dadurch einen ganz tollen Jahrgang im Keller liegen, wo wir sowohl mit der Menge als auch mit der Qualität äußerst zufrieden sind. Und Spätburgunder ist ja unsere Hauptrebsorte. Wir haben ja über 60% Spätburgunder im Betrieb. Und wenn Spätburgunder gut ist, dann ist einfach der Jahrgang auch gut.
Felix, wie hast du es erlebt? Du warst ja, wie du mir ge gesagt hast, nicht die ganze Zeit vor Ort, sondern zunächst auch mal in der Champagne, hast aber dann ja den Abschluss der Lese doch dann komplett mitbekommen. Wie war es aus deiner Sicht?
Ja, genau, wie du schon gesagt hast, ich habe die Lese gestartet. Ich war bei der Frühburgunderlese hier noch mit dabei und habe dann quasi nachmittags, als die Kisten und die Eimer wieder geputzt waren, habe ich mich ins Auto gesetzt und bin in die Champagne gefahren zur Lese. Habe da 2 Wochen Weinlese mitten in der Champagne gemacht, also sowohl draußen im Weinberg als auch im Keller. Und war natürlich aber telefonisch, also wir haben jeden zweiten Tag haben wir telefoniert hier nach Hause. Und ich habe das natürlich mitbekommen. Der Papa hat gesagt: Oh, der Gesundheitszustand bei den Spätburgundern geht's los. Wir holen jetzt mal den Hund zurück. Wir holen mal die ersten jungen Reben für den Bürgstedter Spätburgunder Ortswein. Und dann im Prinzip nach 2 Wochen, als ich dann wieder zurückkam, ist immer komplett reingestartet, eben mit den Ritterklonen, mit den Weinbergen, die Zentgrafenberg Spätburgunder, also große Lage geben, den Bürgstedter Berg, die erste Lage. Und auch noch die Ortsweine. Da waren wir dann so um den 14. September, 12. 14. September rum, waren wir dann mit Rot durch. Und das ist bei uns immer so ein bisschen Aufatmen, weil was danach bei uns noch kommt, ist dann eben Chardonnay, Silvaner und Riesling. Und gerade Chardonnay und Silvaner, da haben wir immer ein besseres Gefühl, die hängen bei uns etwas stabiler. Auch von der Bärenschale, von der Traubenstruktur her, das hängt etwas stabiler. Und von daher sind wir da immer super happy, wenn der Spätburgunder mal durch ist, wenn das alles im Keller ist, und wir dann mit den Weißen, eben in kleineren Schritten, weitermachen können.
Okay.
Und genau, wir waren am 20. September, haben wir dann die letzten Rieslingtrauben geerntet. Und ich glaube, dann am 23. September haben wir die letzte rote Presse gemacht. Und also ab dem 24. war dann eigentlich alles in den Fässern. Und jetzt mittlerweile, wir haben jetzt noch 2 Tanks, die noch ein bisschen die letzten Gramm Restzucker wegmachen. Sind aber mit den Ergebnissen. Ich habe gestern noch mal ein bisschen den Keller durchprobiert. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Jahrgang 2025 soweit.
Ist das ein Jahrgang, der so in seiner Art mit einem anderen Jahrgang ein bisschen vergleichbar ist, oder ist er doch sehr originell und individuell in seiner Performance?
Also aktuell habe ich das Gefühl, als wäre es sehr individuell, aber es ist natürlich auch ein total früher Zeitpunkt, um das jetzt einzuschätzen. Also ich will mich da gar nicht mal so festlegen. Und ich kann jetzt in den letzten 7, 8 Jahren, wo ich das intensiver mitbekomme, kann ich gerade keine hundertprozentige Parallele ziehen.
Und der Christoph, ich meine, der hat ja mehr Erfahrung und mehr Jahrgänge schon erlebt.
Keine eindeutige Tendenz. Natürlich, es ist jetzt nicht dieser hochreife Jahrgang wie
18.
2012 oder 18, 2003. So extrem ist es mit Sicherheit nicht, aber es war doch ein sehr warmes Jahr. Wir hatten ja wieder ein paar Temperaturrekorde dieses Jahr. Aber eine eindeutige Parallele kann ich jetzt auch nicht ziehen. Es erinnern zwar einige Dinge so an, zum Beispiel jetzt 2015 hatten wir auch ein sehr trockenes Frühjahr, sehr trockenen Frühsommer und dann kam zur Reifezeit kam dann Regen und daran erinnert mich so ein bisschen. Es war auch sehr trocken im Frühjahr und wir hatten dann so im Juli, August, wo wir es eigentlich nicht mehr wollten, hatten wir dann ein bisschen Niederschlag, was mit Sicherheit die Fäulnisproblematik, die Essigproblematik ein bisschen verschärft hat bei uns, die uns dann auch wieder, wie gesagt, zur etwas früheren Lese gezwungen hat. Aber es wird nicht ganz so ein Der Jahrgang ist nicht ganz so unreif wie zum Beispiel 21 oder 17, aber auch nicht so reif wie die klassisch heißen Jahre. Also wir werden irgendwo dazwischen liegen. Und es ist ja auch so, ich habe ja jetzt doch einige Jahre, die ich den Betrieb jetzt führe. Und ich konnte jetzt nie sagen, dass jetzt ein Jahrgang komplett ähnlich oder gleich ist wie ein anderer. Es gab immer irgendwelche Unterschiede, irgendwas ist immer anders und von daher ist es sehr schwierig, immer irgendeine Lehre daraus abzuleiten, dass man irgendwie verfahren kann oder irgendwas. Man muss jeden Jahrgang individuell betrachten und nach bestem Wissen und bester Erfahrung einfach vorgehen bei der Traubenverarbeitung.
Die Jahrgangsbesonderheiten, das ist ja auch das Salz in der Suppe letztlich, dass jeder Jahrgang so
Ja.
seine Eigenheiten hat. Und das ist ja auch das, was die Weinliebhaber so fasziniert, dass es immer wieder da auch Besonderheiten gibt,
Ja.
Überraschungen. Aber wenn du schon den 2015er zumindest als vage Referenz anführst, dann kann ich nur sagen, 15 habe ich sehr, sehr viele schöne Spätburgunder hier bei mir im Keller liegen.
Ja.
Also das war aus meiner Sicht zumindest das, was ich hier liegen habe, ein sehr, sehr schöner Spätburgunder-Jahrgang. Vielleicht jetzt anders wie 18, habe ich auch einige liegen, aber 15 hat mir alles in allem sehr gut gefallen und ich trinke die im Moment auch sehr, sehr gerne.
Ja.
Ihr seid ja Vater und Sohn, also zwei Generationen, zwei Temperamente. Ich glaube, das hört man auch schon so ein bisschen. Wie funktioniert das bei euch? Das interessiert mich. Ist das Zusammenarbeiten mehr Teamwork, mehr Diskussion oder manchmal beides in einem Atemzug? Wie seht ihr das?
Also ich sehe das so, ich hatte einen relativ ausgeprägten Generationenkonflikt mit meinem Vater und habe da einfach versucht, vieles anders zu machen, als mein Vater das mit mir gemacht hat. Also ich habe, der Felix kam als kleiner Knilch, kam er zu mir an, hat gesagt, du Papa, ich habe mir da aus Holz eine kleine Presse zusammengezimmert. Können wir mal rausfahren, zwei Eimer Trauben holen? Ich möchte da ein bisschen Sekt machen. Und da habe ich so zurückgedacht, habe gedacht, mein Vater hätte zu mir gesagt, ja, da setz ich auf dein Fahrrad, fahr raus, hol dir zwei Eimer Geiztrauben. Und ich habe mich dann einfach mit dem Felix ins Auto gesetzt. Wir sind rausgefahren, haben schöne Trauben geholt und er durfte seine ersten Trauben selber pressen und durfte da wirklich dann hat dann wirklich drei Flaschen Sekt gemacht, die man auch trinken konnte. Und das ist nur ein kleines Beispiel. Ich habe mich im Prinzip bei ihm nie eingemischt. Er hat sich seine Lehrbetriebe selbst rausgesucht, er hat sich seine Praktikumbetriebe rausgesucht, er hat sich die Technikerschule rausgesucht. Ich habe immer nur versucht, ich habe nur gesagt, raus aus Bürgstadt zur Lehre, raus aus Bayern, weil das, was hier läuft, kriegst du sowieso mit, also weg von hier. Und wie gesagt, ich habe ihn einfach immer machen lassen. Ne, wenn er was probieren wollte, habe ich gesagt, ja, okay, probier. Und habe ihm eigentlich nie irgendwo Prügel in die Füße gelegt. Wie gesagt, machen lassen. Und das ist genau das, glaube ich, warum es mit uns funktioniert. Weil einfach jeder sein Ding machen kann. Und das ist für mich Grundvoraussetzung, dass beide dann einfach zufrieden sind damit.
Ich muss gestehen, das habe ich auch bei meinem Besuch bei euch gespürt. So auf dem Hauseweg dachte ich noch, ja, hier arbeiten zwei Generationen, zwei Männer. Habe nur die Männer kennengelernt, zusammen, die einander verstehen, aber vielleicht auch hier und da mal fordern, ne? Felix, ist das ein richtiger Eindruck?
Ja, ich denke, das ist der richtige Eindruck. Also eben, ich hatte schon immer auch das Gefühl, dass mir der Papa, dass er mir Freiraum gelassen hat, dass ich viel ausprobieren durfte. Aber ich wollte auch gleich viel. Also wir haben direkt, als ich in der Lehre war, als ich das mitbekommen habe mit dieser herbizidfreien Thematik zum Beispiel, haben wir direkt zu Hause umgestellt auf die herbizidfreie Bewirtschaftung. Und so ging eins ins andere. Ich habe dann gesagt, ich möchte selber anfangen, Kompost herzustellen, zu mischen, das zu belüften, Wasser zu geben, einfach eine optimale Rotte zu machen. Solche Schritte, jetzt die Umstellung auf den Bio-Weinbau, das ist ja alles was auf meine oder auf meinen Ideen eigentlich beruht oder was ich mit heimgebracht habe, wo aber auch immer Raum dafür war, also wo der Papa sich nie irgendwie quergestellt hat. Und ich meine, natürlich, wir haben genug Diskussionen, wir haben immer viele Diskussionen. Das ist dann auch mal so, dass man mal einen halben Tag nimmer miteinander redet. Aber inzwischen haben wir, glaube ich, begriffen, es geht nicht um das Ego des Einzelnen, sondern es geht eigentlich um das Bestmögliche für den Wein oder für die Trauben, für den Weinberg, für die Parzelle, um was es gerade geht. Einfach um das Weingut, um die Weinqualität nach vorne zu bringen.
Sehr cool, weil das ist eine großartige Einsicht, ne? Es geht nicht um das Ego des Einzelnen, sondern es geht um das gemeinsame Vorankommen und um die Sache, um guten Wein und um eine gesunde Unternehmensstruktur und Kultur. Christoph, früher war es ja ein landwirtschaftlicher Mischbetrieb, ne? Wie hat sich denn daraus, um das mal kurz nochmal ins Blick zu holen, wie hat sich denn daraus ein Betrieb entwickelt, der sich nur noch mit den Reben beschäftigt?
Gut, es war so, dass, wie gesagt, es war ein landwirtschaftlicher Gemischtbetrieb mit circa 25 Hektar Ackerbau. Wir hatten 20 Mastbullen stehen, wir hatten Schweine auf dem Bauernhof, vor allem Getreidebau war sehr wichtig und es war Hektarwirtschaft, es waren 1,5 Hektar Weinberge da. Es war halt von jedem was da, aber nichts richtig konsequent. Und das war das, was ich einfach ändern wollte. Ich wollte ganz klar den Fokus von Anfang an. Ich habe ja Anfang der 80er Jahre meine Ausbildung gemacht und dann verschiedene Praxisstationen auch und Technikerschule und wollte einfach den Betrieb auf ein Standbein stellen, wollte aussiedeln, wollte bauen. Und da hat mein Vater irgendwann, zuerst hat er es mitgemacht, wir hatten dann fast auch einen Bauplan fertig und dann irgendwann hat er einfach gesagt, nein, ohne Begründung. Und daraufhin habe ich mich einfach aus dem Betrieb zurückgezogen. Und zwei Jahre später oder so hat dann meine Mutter zu mir gesagt, du Christoph, der Vater schafft das nicht mehr. Und ich soll doch bitte wieder
Zurück.
kommen. Das habe ich dann gemacht, habe dann Mitte der 90er Jahre die Weinberge gepachtet von meinen Eltern. Mein Vater hat den Ackerbau weitergemacht, die Viehhaltung wurde schon früher aufgegeben. Und ich bin dann im Prinzip mit knapp 2 Hektar, 1,8 oder knapp 2 Hektar Weinberge in die Selbstständigkeit gestartet. Und mein Vater hat dann die Äcker noch ein paar Jahre weitergebaut und dann einfach auch die Pachtflächen schon abgegeben, nur noch Eigentum gemacht und dann nach ein paar Jahren das Ganze aufgegeben. Und dann gab es einfach nur noch das Weingut Walder.
Ab Mitte der 90er oder noch ein bisschen später.
Das war dann ja ab Mitte Ende 90er
Okay,
war das
okay.
dann der Fall, ja.
Und das ist dann im Laufe der Zeit ein bisschen gewachsen, hoch bis auf heute 4 oder 4,5 Hektar, ist das richtig?
Ja, genau. Also wir haben jetzt dieses Jahr 4 Hektar bewirtschaftet. Die Erweiterung von den knapp 2 auf die 4 ging relativ schnell durch Zukauf und Zupacht in Bürgstadt. Aber dann war einfach irgendwo in Bürgstadt ist es sehr schwer, an Flächen zu kommen. Die Konkurrenz durch andere Betriebe ist da doch sehr groß. Und Bürgstadt ist ja sehr beengt. Bürgstadt hat ja insgesamt nur circa 65 Hektar Rebfläche. Und wenn das auf 10 Betriebe verteilt wird, bleibt für jeden und einer dabei ist, der 20 Hektar hat, bleiben für andere einfach nicht so sehr viel übrig. Und das war dann auch lange das Problem. Aber ich denke, dass wir dazu vielleicht später noch kommen, dass wir uns in den nächsten Jahren doch etwas weiterentwickeln und weiter vergrößern wollen, weil ja der Felix auch daheim bleiben will.
Genau. Da gucken wir hin, wie wird sich da die Zukunft gestalten, was gibt es für Optionen. Mich beeindruckt hat dann, mit welcher Felix hat es ja gerade selbst angedeutet, mit welcher Konsequenz und mit welchem Anspruch auch er hingegangen ist und hat sozusagen sich entwickelt, hat eine Ausbildung gemacht, hat Praktika gemacht, hat ein Studium absolviert. Das klingt ja alles, der ist, Felix, du bist heute 24, da ist schon einiges, wenn man sich deine Station anschaut, was beeindruckt, da fallen die Namen natürlich vor Ort, Paul Fürst, Paul und Sebastian, wo du warst, du hast eine Ausbildung gemacht bei Künstler und Huber, ja auch keine Unbekannten, du warst im Burgund, in Australien, in Neuseeland, jetzt kürzlich auch wieder in der Wachau bei der Grabenwerkstatt. Ja, und da merkt man, du hast dich nie mit der Komfortzone, so würde ich es mal formulieren, begnügt. Was hat dich da immer schon rausgetrieben, zu den Besten hingezogen? Was war das?
Ja gut, das hat eigentlich damit gestartet. Ich habe als Kind recht intensiv in den Weinführern schon geblättert. Also habe da Gourmelieu und Co. Durchgeguckt und habe das verglichen. Die guten Betriebe, wer hat in welchem Jahr die Topweine in den einzelnen Kategorien gestellt? Und da war irgendwie, ist dann in mir so der Anspruch gewachsen, hey, das will ich auch. Also es stand nie irgendwie in Frage. Ich wollte nie irgendwie einfach in die breite Masse gehen oder richtig Menge produzieren, sondern irgendwie war der Fokus direkt auf Qualität gesetzt. Und ja, so bin ich dann auch vorgegangen eben bei der Auswahl meiner Praktikumsbetriebe oder Ausbildungsbetriebe auch. Und das ist im Grunde, ist es noch der gleiche Anspruch oder das ist eigentlich nur noch stärker geworden die letzten Jahre. Also wirklich das Ziel Champions League spielen und nicht irgendwo in der Kreisklasse rumspielen.
Hast du denn oder wurden denn deine Erwartungen bei diesen, ich nenne sie mal Größen der Branche, auch erfüllt? Hast du da Erfahrung gemacht, wo du sagst, ja, die verdienen auch ihren, ich sag's mal, ihren Rang oder ihre Bedeutung? Oder hast du gemerkt, ja, weil wird auch nur mit Wasser gekocht?
Naja, letzten Endes, man sieht die Unterschiede ja auch alleine schon, wenn man in die Weinberge schaut oder in die Keller. Also auf jeden Fall. Ich habe das dann auch immer mit zu Hause verglichen oder mit Freunden von mir, mit anderen Weinbergen, mit anderen Weingütern verglichen. Und da muss man auf jeden Fall sagen, da ist schon ein Riesenunterschied. Und ich meine, das merken auch wir hier im Weingut. Also so wie das Weingut vor 20 Jahren. Also wir sind jetzt seit 19 Jahren sind wir hier in dem Keller, wo wir heute sitzen. So wie das Weingut damals gebaut wurde, das entspricht halt nicht mehr ganz dem Ziel oder dem heutigen Anspruch, was wir machen wollen. Also gerade Stichwort, wir holen eigentlich jedes Jahr, holen wir größere Tanks oder für uns zu große Tanks eigentlich aus dem Keller raus. Die brauchen nur Platz und das kriegen wir gar nicht mehr voll. Und wir füllen das mit kleinen Fässern oder kleinen Edelstahltanks wieder auf. Das war so ein großes Learning auch, ja.
Okay, also du würdest sagen, die Menschen und die Orte, an denen du warst, haben dich geprägt und du hast eine Menge mitgenommen. Und ja, was macht man denn aus all diesen Learnings, wenn man dann vor dem eigenen Weingut mit dem Papa steht und sagt, ja, da müssen wir jetzt das ein oder andere umsetzen oder umkrempeln? Wie schnell geht denn sowas dann?
Naja, gut, das ist schon eigentlich ein sehr langfristiger Prozess auch. Also zunächst startet man mal und guckt mal, was ist denn gegeben oder wo ist denn Potenzial drin. Das sind natürlich bei uns die alten Spätburgunderreben ganz speziell, aber eben halt auch gute Böden, die jetzt vielleicht mit der falschen Rebsorte bestockt sind oder mit der falschen Genetik bestockt sind für das, was wir produzieren wollen. Das ist schon ein sehr langfristiger Prozess, aber natürlich, sage ich mal, wir haben gleich losgelegt. Wir haben die Weinbergsarbeit, wie ich es in vielen Betrieben gesehen habe, haben wir für uns einen Weg gefunden, wie wir das teilweise adaptieren können. Auf der anderen Seite sieht man natürlich auch Sachen, die man denkt, okay, das würde ich jetzt nicht so machen. Es ist einfach ein ständiges Hinterfragen, ein ständiges Umdenken, einfach mit dem Ziel, die bestmögliche Qualität aus unseren vorhandenen Böden, aus unseren Lagen hier in Bürgstadt rauszuholen.
Ja. Und im Moment bist du ja auch noch nicht 100%, ne, mit all diesen Dingen befasst, sondern wir haben es ja eben angedeutet, ich glaube, Christoph hat es gesagt, dass das Weingut ja im Moment im Grunde noch ein bisschen zu klein ist, um dich auch, Felix, dauerhaft zu tragen. Das heißt, du bist immer wieder auch noch unterwegs, arbeitest bei anderen Betrieben im In- und Ausland. Wie ist das, so zwischen den Welten zu leben? Ist das eher Freiheit oder eher Zerrissenheit oder was ganz anderes?
Ja, das war relativ am Anfang, war das natürlich noch richtig Freiheit. Also gerade die Zeit in der Ausbildung eigentlich. Ich habe schon immer gemerkt, ich möchte daheim was ändern, aber es war auch nicht so, dass ich daheim jetzt gezwungenermaßen gebraucht werde. Gerade wenn ich so an die Station denke im Burgund, ich war ja einmal zur Lese für 3 Monate und dann nochmal für die Sommersaison für 3 Monate im Burgund gewesen, dazwischen in Neuseeland für ein halbes Jahr. Das war eine sehr schöne Zeit. Du hast dich vollkommen auf das Praktikum konzentrieren können und hast eigentlich mit dem Betrieb zu Hause nicht viel zu tun gehabt. Dann zwischendrin war man ja natürlich dann immer mal wieder ein paar Wochen daheim oder dann auch als ich in Deutschland dann wieder war, die Wochenenden halt eben daheim, und da hat man immer mehr gemerkt, man will anpacken, man will loslegen, man will das voranbringen. Und inzwischen ist es also tatsächlich so, ich war jetzt eben, wie gesagt, in der Champagne, ich habe aber jeden Abend oder jeden zweiten Abend heim telefoniert, ich habe mega viele E-Mails noch abends beantwortet und so. Also man probiert schon dann auch von außerhalb viel für das Weingut zu machen. Und inzwischen ist es jetzt eigentlich auch fast nicht mehr denkbar oder definitiv nicht mehr denkbar, dass ich jetzt nochmal sage, ich gehe jetzt nochmal 5 Monate oder so fort. Also inzwischen merke ich das schon, es ist total wichtig, was hier passiert, es ist total wichtig, vor Ort zu sein. Genau, und das deswegen ja auch das Ziel, jetzt in den nächsten 1-2 Jahren nach Hause zu kommen oder sagen wir mal 3 Jahre, wir machen uns da keinen Druck. Genau.
Und Christoph, wie erlebst du diese Zeit, in der der Felix immer mal wieder rausgeht, kommt, Neues mitbringt? Bringt das Unruhe in die Abläufe? Und wie guckst du als Vater dann auch auf die Dinge, die da der Sohn mitbringt? Ist das Stolz, manchmal vielleicht auch ein bisschen Sorge oder beides oder was ganz anderes?
Das ist natürlich eine Mischung aus allem. Ne? Man weiß natürlich, er ist jetzt irgendwo anders, ist in einem anderen Erdteil oder was kommen jetzt wieder für Ideen mit? Mit was muss ich mich dann wieder auseinandersetzen? Aber es ist natürlich auch stolz ist man natürlich immer auf seine Kinder. Und gerade wenn jetzt der Sohn in die Fußstapfen tritt und da sich einbringen will, ist man natürlich mega stolz. Und wenn man den Werdegang vom Felix gesehen hat, bei welchen Betrieben er war und was er dann im Endeffekt draus macht, ist man schon wahnsinnig stolz. Und gut, nimmt sich einfach, er kommt mit den Ideen, man nimmt sich selbst etwas zurück und sagt, es ist ja seine Zukunft. Ich krieg meine 10 Jahre noch rum. Er muss jetzt beginnen zu gestalten und ich profitiere im Moment von den alten Spätburgunderreben, die mein Vater gepflanzt hat. Und so soll er einfach auch davon profitieren, dass wir da den Chardonnay gepflanzt haben, was wir auch immer gemacht haben, und dass er dann einfach auch da einen guten Start irgendwann haben kann.
Ja, ich meine, das Weingut ist ja nun insbesondere für seine Spätburgunder nicht unbekannt in der Szene, sondern genießt da einen sehr, sehr, sehr guten Ruf. Trotzdem ist es jetzt in einem Wandel. Ne? Das deutet sich mit Felix an, das ist mit ihm gekommen. Oder vielleicht war es sowieso im Wandel und ist mit ihm vielleicht ein bisschen forcierter vorangekommen. Ich sehe da verschiedene Ebenen. Das ist einmal der Bereich Boden und Weinberg. Ne? Felix, du arbeitest da quasi am Fundament. Kompost hast du genannt, Bio, neue Pflanzungen, Umveredlungen. Was ist dein Leitgedanke dabei?
Naja, gut, das Fundament ist ja da. Also, wir haben ja, wie gesagt, viele gute Genetiken, viele, auch die alten Reben, die uns sehr am Herzen liegen. Da ist ja schon ein ganz gesundes Fundament da. Es geht jetzt einfach um gewisse Sachen, eben die richtige Genetik an manchen Stellen zu finden. Wir haben die letzten Jahre eben mit diesem ganz engparzelligen oder dass wir jede Parzelle getrennt ausgebaut haben. Haben wir unsere besten oder haben wir unsere Flächen ein bisschen klassifizieren können, auch innerbetrieblich, wo man dann weiß, da kommt vielleicht, da ist es etwas karger, da ist es etwas, haben wir mehr Auflage, das unterstützt den Weintyp oder den. Also ein richtig gutes Fundament ist da. Und ich denke, das ist auch, oder ich setze da jetzt auch den Weg fort, vermutlich noch ein Ticken konsequenter vielleicht, als der Papa das begonnen hat, so würde ich es mal sagen. Also wenn wir jetzt konkret drauf gucken, eben unsere Dichtpflanzungen, die Umveredelungen, das sind ja alles, das sind vielleicht Sachen, die hat man sich vielleicht früher nicht getraut oder das hat man vielleicht, man hat ja gesehen, dieser Müller-Thurgau, man hat einen gewissen Absatz jetzt dafür. Es ist jetzt einfach die Geschichte, ich stehe nicht zu 100% dahinter oder ich sage, ich kann auf dieser Fläche noch was Größeres produzieren. Und das sind jetzt eben die Steps, die wir machen. Das ist genauso auch die biologische Weinbergsarbeit. Ich habe einfach festgestellt, ein Großteil der Weine, die uns richtig gut schmecken, vor allem die mir richtig gut schmecken, egal von welchem Teil der Welt, sind biologisch erzeugt. Und dann hat es natürlich gejuckt. Und dann haben wir natürlich da die letzten Jahre viel probiert und haben jetzt letzten Endes festgestellt, wir kriegen das hin und lassen uns da jetzt zertifizieren auch, gell?
Ja, also der Qualitätsgedanke spielt im Grunde bei allen Maßnahmen, die du, die ihr in die Wege leitet, eine ganz, ganz große Rolle. Gilt das auch, oder ich nehme an, das gilt auch für den Keller. Du hast mir erzählt, Spontangärung jetzt durchgängig, das Thema eigene Sekte bis hin zu Leichtglas, was eingesetzt wird. Also das Ganze wird handwerklicher, so scheint es mir, präziser und irgendwie auch burgundischer, oder?
Ja, natürlich. Irgendwie auch eine Spur burgundischer. Also gerade auch, wenn man das jetzt mal bei uns auf das Beispiel Silvaner, auf die Rebsorte Silvaner beziehen, was bei uns die wichtigste, mengenmäßig die wichtigste Weißweinrebsorte im Betrieb ist. Das ist gerade die letzten Jahre, hat sich das wahnsinnig gewandelt. Also eben, du hast es angesprochen, seit einigen Jahren sind wir da jetzt komplett bei Spontangärung. Wir setzen keinen Schwefel ein vor der Gärung, auch nichts in der Gärung. Wir liegen mindestens 6 bis 8 Monate auf der Vollhefe, auch bei den Gutsweinen. Für die erste Lage sind wir bei insgesamt 18 Monaten Vollhefelager, wo auch kein Schwefel und nichts dazu kommt. Also schon der Gedanke des eigentlich wenig Eingreifens oder des kontrollierten Nichtstuns. Aber mir ist da schon auch ganz wichtig, diesen Begriff kontrolliert mit reinzunehmen. Also im Herbst, ich rieche jedes Gebinde jeden Tag ab. Es wird mindestens jeden zweiten Tag eine Gärkontrolle gemacht. Also da wird schon nichts dem Zufall überlassen. Wir schauen uns vor der Gärung an, was haben wir im Most. Wir checken den pH-Wert, Zuckergehalt, Säure. Und wenn der pH-Wert nicht passt, heißt, wenn der pH-Wert zu hoch ist, dann sind wir jetzt momentan so unterwegs, dass wir ein bisschen Weinsäure zusetzen, drücken den pH-Wert und wollen dadurch einfach die geradlinigeren, die saubereren Weine haben. Also wir gehen schon mit Spontangärung, mit dieser Arbeit ohne Schwefel, natürlich mit einer sehr sauberen Kellerarbeit, aber wir gehen ein gewisses Risiko ein und das wollen wir aber schon unter Kontrolle behalten.
Verstehe. Und hat das Überzeugungsarbeit gebraucht, Christoph, dass du dich auf diese Dinge hast eingelassen? Oder hast du selbst insgeheim vielleicht schon früher daran gedacht, die kellertechnische Praxis so auch ein bisschen in diese Richtung umzuwandeln?
Es war ja bei uns eigentlich schon immer so, oder zumindest seit ich den Betrieb mache, dass wir wirklich nur mit minimalen Eingriffen Wein bereitet haben. Es stand schon immer die Natürlichkeit im Vordergrund oder im Mittelpunkt unseres Tun. Wir haben nie eine komplette Schönungsmittelpalette verwendet oder so, einfach nur im extremen Notfall einfach eingegriffen. Wir haben seit vielen Jahren füllen wir unsere Spätburgunder unfiltriert. Anfangs nur die Topweine, später dann auch die einfacheren Weine, die Ortsweine und die Gutsweine. Es ist ja ein laufender Prozess, der sich, du hast ja vorhin selber gesagt, vielleicht ein bisschen in der Geschwindigkeit und in der Konsequenz noch ein bisschen intensiviert hat. Aber die grobe Richtung war ja eigentlich schon immer da. Wir haben ja schon immer probiert, auf möglichst hohem Niveau, möglichst hohem qualitativen Niveau zu arbeiten, weil wir wussten, in Bürgstadt mit den kleinen Erträgen, mit den kleinen Flächen, es gibt für uns nur eine Chance. Es gibt nur die Chance über die Qualität, den Betrieb zu erhalten oder fortzuführen oder weiterzuentwickeln. Und das spiegelt sich einfach überall. Es war noch nie großartig viel Technik da im Weinkeller. Und die Technik, die da ist, wird auch sehr behutsam eingesetzt. Am liebsten eigentlich gar nichts. Also wir haben schon komplette, zum Beispiel 2019 Hunsrück, der Wein hatte nicht einen einzigen Pumpvorgang. Überhaupt nichts, komplett ohne Pumpe, ein ganz fertiger Wein auf Flasche, ohne einmal gepumpt zu werden. Funktioniert natürlich jetzt nur bei einer kleinen Menge. Das funktioniert nicht, wenn ich 2 Stück Fässer von einem Wein vollkriege, dann funktioniert es irgendwann nimmer. Aber im Großen und Ganzen versuchen wir einfach, der Felix hat gesagt, das kontrollierte Nichtstun oder Low Intervention oder einfach so wenig machen wie möglich. Heißt, wir sind keine Weinmacher, sondern eigentlich sind wir die, die Wein werden lassen.
Klingt spannend. Was mich interessiert im Fortgang, weil ich habe 2 Weine auch von euch hier geöffnet, nämlich den Spätburgunder Ortswein, den Bürgstadter und den Bürgstadter Berg, beide aus dem Jahrgang 2020. Ich hätte aber gern nochmal für mich auch und auch für die Hörerinnen und Hörer einen kleinen Wrap-up-Überblick nochmal über die Bürgstädter Lagenstruktur. Der Ortswein, der Bürgstädter Berg, der Hunsrück, da gibt es den Senckgrafenberg. Wie kriegt man da Ordnung in dieses Gebilde?
Wir haben die 2 großen Lagen, die 2 große Gewächslagen. Das eine ist der Hunsrück, das ist eine sehr kleine Lage mit circa insgesamt 6 Hektar. Da haben wir wirklich nur eine kleine Parzelle von 0,13 Hektar, also sehr klein. Und es gibt im Normalfall, sage ich jetzt, bei unseren Erträgen, es gibt immer zwischen einem und 3 Fässer, Barrique-Fässern pro Jahr. Und das ist dann im Prinzip jedes Jahr auch unser Top-Spätburgunder. Daneben, nicht darunter, steht dann der Bürgstädter Zentgrafenberg. Da haben wir dann etwas mehr Fläche. Das ist eigentlich der Rest unserer ganzen Spätburgunderfläche, liegt im derzeitigen Zentgrafenberg. Und da haben wir einfach ganz unterschiedliche Klone gepflanzt und ganz unterschiedliche Lagen auch. Das geht von relativ steil und sehr kargem Boden bis zu flach und weniger steinigem Boden, irgendwo einen fetten Boden oder so haben wir im Prinzip gar nicht. Das ist da, wo der Zentgrafenberg nach Ost oder nach West kehrt. Da ist ein gewisser Lehmanteil jeweils dabei im Boden. Deswegen haben wir da vorrangig dann Weißweinsorten auch stehen. Silvaner, Chardonnay steht zum Beispiel in dieser Flanke. Wir haben diese 2 Top-Lagen und wir haben den großen Vorteil, das haben wir damals sehr geschickt gemacht in Bürgstadt, also nicht nur wir allein, wir Walders, sondern in Bürgstadt, dass wir den Bürgstädter Berg im Prinzip über die beiden Lagen drüber gelegt haben. Heißt, was stilistisch bei uns nicht in den Zentgrafenberg oder Hunsrück passt, kommt bei uns dann bildet die Basis für den Bürgstädter Berg, für unsere erste Lage dann im Prinzip. Und da kommen dann einfach noch, was wir jetzt so langsam kommen, unsere ersten Pinot-Klone auch in ein gewisses Alter, dass man die für tolle Weine nehmen kann. Die ergänzen dann diese alten Reben noch. Und dass wir da eine sehr hochwertige erste Lage anbieten können dadurch. Und was dann einfach die Hangfußlagen und die ganz jungen Weinberge, das kommt dann in den Ortswein, in den Bürgstadter und in den Gutswein, in den Walders Spätburgunder.
Okay. Also ich habe die Weine hier im Glas, habe die zwischenzeitlich auch noch mal probiert. Was die vor allen Dingen unterscheidet, die zwei, ist, dass der Ortswein natürlich in seiner Entwicklung, obwohl das ja beides 20er sind, der ist einfach weiter in der Entwicklung. Der Bürgstädter Berg ist noch. Ist noch, ja, was sagt, closer, ne? Der ist dichter, der ist noch so ein bisschen verschlossen. Da merkt man also, der verlangt eigentlich noch nach weiterer Flaschenreife. Da würde ich sagen, da ist man jetzt fast noch ein bisschen früh dran, obwohl das ja auch schon 5 Jahre sind. Trotzdem finde ich, ist man noch ein bisschen früh dran, wenn man den heute trinkt. Heißt nicht, dass das nicht funktioniert und dass man nicht auch Freude hat. Aber ich finde es noch ein bisschen früh. Beide sind super balanciert. Da findet man nichts, was in irgendeiner Form ausreißt. Auch die 13,5% Alkohol sind bestbalanciert und wunderschön integriert. Spürt man gar nicht eine übermäßige Wärme. Da ist viel Frucht drin bei dem Bürgstädter Berg, natürlich noch mehr Tiefe. Da ist Kirschfrucht drin, da sind dunkle Beerenfrucht drin. Da ist natürlich auch Hinweise, vor allem beim Bürgstädter Berg, Hinweise auch ein bisschen auf ein leichtes Toasting. Pfeffrige Noten, sogar im Finale finde ich auch bei beiden salzige Elemente. Also da ist schon auch Mineralität zu spüren. Also eine trinkige Version mit sehr feinen Tanninen, bei dem Bürgstädter Berg natürlich kraftvollere Tannine, aber insgesamt reife, schöne, reife, feine Tannine, die Lust machen, tatsächlich diese Weine auch noch ein bisschen, auch den einfacheren, noch ein bisschen liegen zu lassen. Zumal ich ja bei euch, bei meinem Besuch auch reif gereifte Weine im Glas hatte. Also 10 Years After oder so hießen die. In perfekter Situation, reife Situation jetzt. Also da hat man schon den Eindruck, dass eure Weine zwar jung Spaß machen, aber mit der Reife dann nochmal sogar zulegen. Was war das für ein Jahrgang? Berichtet mal. 2020.
2020 war natürlich wieder ein recht warmes Jahr. Es war trocken, es war warm, die Erträge waren recht niedrig, das Lesegut dann auch relativ gut reif oder war gut reif. Wir haben natürlich wieder, wie wir das in solchen Jahren immer tun, sehr früh mit der Lese begonnen, um einfach die hohen Alkoholgehalte zu meiden, was meist gelingt. Die Weine sind sehr frisch, sie haben Finesse, sie haben bei aller Kraft, bei aller Struktur, die sie haben, haben sie keinerlei Schwere, sind also immer federleicht und haben aber auch dabei Tiefe und sind sehr nachhaltig. Man kann es zum Teil als Problem sehen, dass sie einfach sehr lang brauchen, bis sie trinkreif sind, unsere Weine. Aber es ist natürlich auch ein Vorteil, dass sie sehr haltbar sind und sich über die Jahre prächtig entwickeln können. Und das kriegen wir einfach immer wieder in den Weinführern oder in Veröffentlichungen über unser Weingut, kriegen wir das immer wieder bestätigt, dass sie wahnsinnig gut reifen und dass man die Weine doch etwas zurücklegen soll. Was natürlich nicht jeder versteht, wenn wir jetzt potenzielle neue Kunden, wenn die zu uns auf den Hof kommen
Die wollen
und
trinken, ja.
wollen Spätburgunder probieren und wir sagen, ja, wir haben da einen richtig schönen 2020er. Was, 2020? Habt ihr nichts Jüngeres? Wird dann oft gefragt. ist einerseits ein Problem, andererseits unsere Stammkunden wissen
Das zu schätzen,
um
ja.
die Reifefähigkeit und wissen auch, dass wir von dem einen oder anderen Wein dann immer wieder noch was im Petto haben, dass man einfach auch noch einen gereiften Wein, den man sofort trinken kann, auch kaufen kann bei uns. Nicht von jedem Wein und nicht von jedem Jahrgang, aber es gibt ganz einfach immer wieder solche Weine. Und wie gesagt, wir präsentieren die dann auch unter der Überschrift 10 Years After ganz gerne, ja. Weil 10 Jahre sehe ich einfach auch als für die meisten Weine ein recht gutes Alter dann, wo die Weine dann wirklich auch. Es gibt Jahrgänge, die etwas länger brauchen noch dann. Das wird zum Beispiel 17 sein, das ist 13, das ist 8. Das sind so Jahrgänge, die einfach deutlich länger brauchen. Und es gibt welche wie 9 und 12 und so weiter, die ihre Reife einfach auch mal nach 9 Jahren schon erreichen können.
Ja, also zwei Weine mit auch einer schönen Frische, du hast es gesagt, mit einer exzellenten energetischen Ausstrahlung auch. Also machen keinen müden Eindruck, sondern im Gegenteil, machen einen sehr lebendigen, energetischen Eindruck. Die Frische ist immer und jederzeit über die Tannine, aber auch über die schöne Säure zu spüren. Und insofern ist da auch Trinkfluss drin, ne? Das läuft schön, das läuft gut und ja, noch ein bisschen mehr Reife wird zumindest dem Bürgstedter Berg natürlich gut tun, aber zu einem richtigen Essen geht das natürlich auch immer schon ein bisschen jugendlicher, ne? Felix, wie siehst du die beiden Weine?
Im Grunde genommen ganz ähnlich, wie du es beschrieben hast. Also ich würde auch sagen, der Bürgstedter Spätburgunder, der Ortswein, ist gerade schon deutlich offener, deutlich präsenter, auch deutlich trinkiger. Und mit dem Bürgstedter Berg muss man sich einfach unglaublich beschäftigen. Also wenn man das mag, dann erzählt der Wein einem unglaublich viel. Also die Tannine, die Komplexität, wo man eine deutliche Stufe drüber sind, als beim Bürgstedter, beim Ortswein. Also ich mag das total gerne, wenn man auch so eine Flasche Wein mal über ein paar Tage probiert und dann sieht man einfach, in welche Richtung das geht. Und ich glaube, da ist die Veranlagung beim Bürgstedter Berg richtig gut, dass wir da in den nächsten Jahren, dass wir da noch richtig belohnt werden, wenn wir den noch ein bisschen weglegen oder ihm Zeit geben im Glas oder über mehrere Tage eben trinken, ja.
Ja, absolut. Ihr habt auch spannende Weißweine, die haben wir auch probiert. Vom Müller über wirklich sehr, sehr interessante Silvaner, zwei an der Zahl. Aber was wir ja nicht verheimlichen dürfen, Felix, es gibt ja auch noch eine eigene Linie, die du verfolgst. Ohne da jetzt das zu vertiefen, in zwei Sätzen, für was steht Krawalter?
Ja, Krawalter ist vermutlich noch mal eine Spur eigenständiger. Eigentlich ein ganz gutes Abbild von dem, wie ich auch bin. Also sehr charakterstark, ein bisschen mit Ecken und Kanten. Ja, einfach ganz gut, das Wort auch polarisierend. Also ich denke, es sind nicht jedermanns Weine. Ich ecke damit, glaube ich, oft an, sei es hohe Säure oder ein Spiel mit Reduktion, Oxidation. Aber nie irgendwie durch zu laute Tannine oder zu lautes Holz. Aber es sind auch einfach Weine, die sich unglaublich entwickeln im Glas. Also man kann da ein Glas trinken und man hat ganz unterschiedliche Facetten da drin von Anfang bis zum Ende.
Und welche Rebsorten verarbeitest du?
Also ich habe gestartet, ja ganz ursprünglich war es ja Sekt, also Blanc de Noir. Und jetzt für die Stillweine sind es die zwei Sorten Chardonnay und Spätburgunder. Und mit dem Jahrgang 2024, der dann im nächsten Sommer auf den Markt kommt, ist auch der erste Silvaner dabei.
Okay, aber das läuft ja alles auf einer ganz anderen Ebene als die Walterweine. Und wie du mir gesagt hast, sie sind meistens auch schon ausverkauft. Die Menge ist nicht riesig, ne?
Die Menge ist limitiert und ich habe inzwischen auch schon eine ganz gute Fangemeinde. Von daher sehr schnell, ja.
Das Ziel, haben wir ja eben schon mal drüber gesprochen, ist, Felix, dass du in den nächsten Jahren komplett im Weingut Walter bist und dort auch sozusagen für dich, nicht nur für deine Eltern, sondern auch für dich und vielleicht auch für deine Familie dann, wenn es soweit ist, ein Auskommen hast. Dafür müsst ihr, wollt ihr größer werden ein kleines bisschen. Es ist nicht ganz einfach, wie wir wissen. Bürgstadt ist da von den Lagen her begrenzt, 65 Hektar etwa. Und die Lagen sind begehrt. Ist das jetzt auch noch in der Krise so? Weil wir reden ja überall in Deutschland im Moment von Winzersterben. Wir reden von Rodungen, Flächenstilllegungen etc. Gilt das für euer Gebiet noch nicht?
Das gilt für unser Gebiet im Moment noch nicht. Also meine Kumpels aus der Weinszene, die bezeichnen Bürgstadt auch immer ganz gern als so das kleine gallische Dorf. Also bei uns ist alles irgendwie immer ein bisschen anders. Und was wir jetzt momentan sagen müssen, wir sind gerade 9 hauptberufliche Winzer hier im Ort. Und wir haben es eigentlich ganz gut diversifiziert. Also wir sehen uns jetzt auch nicht als direkte Konkurrenten. Natürlich ist es immer auffällig, die Leute laufen durch die Straße und gucken, was kostet der Wein beim einen, was kostet er beim anderen. Aber inzwischen haben wir uns eigentlich so diversifiziert. Der eine geht mehr auf den Export, der andere sagt vielleicht, Piwi-Sorten ist bei mir die Zukunft, setzt sich diesen Fokus. Andere vermarkten mehr über die Heckewirtschaft, mehr an Privatkunden und wir setzen da eben unseren Fokus voll auf die Rebsorte Spätburgunder und gucken natürlich, dass wir nach und nach auch in gewisse Exportmärkte etwas besser reinkommen, dass wir vor allem auch in die Gastronomie, in die gute Gastronomie reinkommen, wo die Weine einfach hingehören, denke ich. Und so merken wir das gerade noch nicht. Also im Moment ist immer noch jeder Quadratmeter in Bürgstadt recht hart umkämpft. Da sind die Preise auch ganz ordentlich, wenn denn was verkauft wird. Also eigentlich hat es die letzten 2-3 Jahre gar nicht stattgefunden. Und von daher ist jetzt ein Wachstum bis auf kleine Ausnahmen. Also auch wir nehmen jetzt dieses Jahr einen Terrassenweinberg im Hunsrück mit dazu. Der ist allerdings stark verbuscht, da sind die Mauern eingefallen. Das ist also ein Projekt, das wird sich über die nächsten, ja, bestimmt mal 3-4 Jahre ziehen, bis da wieder Reben stehen. Und sprich, wir können dann vielleicht in 10 Jahren mal davon einen Wein präsentieren. Und das wird dann aber mit Sicherheit, die jungen Reben werden in den ersten Jahren auch noch nicht im Hunsrück in unserem Lagenwein drin landen. Also das ist ein verdammt langer Prozess. Aber eben, ja, kein großes Wachstum, was wir da jetzt in Bürgstadt hinbekommen.
Ein langer Prozess. Ich habe mir ja diese Ecke da am Hunsrück angeguckt mit dir. Viel, viel Arbeit und eine riesige Investition ja auch, ne? In Arbeit, in Zeit, in neue Reben dann, in die Mauern, die da gebaut werden. Bis man dann da das erste Mal auch was ernten kann. Also das bewundere ich, mit welcher Weitsicht man da auch als Winzer vorgehen muss und auch vorinvestieren muss, bis man dann tatsächlich davon profitiert. Aber du hast auch gesagt, es ist auch in puncto Betriebserweiterung, neue Flächen, da ist was im Busch, ohne jetzt schon zu viel zu verraten. Wo geht da die Reise hin?
Genau, wir haben halt eben für uns jetzt mal gesagt, wir wollen um 2 Hektar sowas in etwa wachsen. Das ist eigentlich auch eine ganz gute Größe, mit der wir hier im Weingut im Bestand noch arbeiten können. Alles, was dann mehr geht, sage ich mal, wären die Gebäude zu klein und dann wären wir auch nicht mehr die Winzer, die im Weinberg stehen, sondern hätten noch mehr Organisatorisches, noch mehr im Büro zu tun, was wir also beide gar nicht wollen. Wir wollen eben so viel Fläche, dass es für beide reicht. Genug Arbeit finden wir sowieso immer, aber wir wollen das auch richtig gut machen und da halt eben auch keine Kompromisse machen. Also wenn ich jetzt vielleicht mal kurz darauf eingehe, wir sind eben seit 1,5 Jahren circa, sind wir in dem Prozess drin, wo wir uns Flächen anschauen, wo wir uns Möglichkeiten anschauen, was gehen würde. Ja, haben da Buntsandstein-Standorte auch angeschaut, teilweise mit Lössauflage. Es sind aber großteils halt eben auch Weinberge, die dann abgegeben werden, wo nicht die Sorten draufstehen, die wir haben wollen. Auch großteils nicht die Die Anlagen, also großteils auch enge Zeilenbreiten und so, also dass wir auch nicht sagen, wir veredeln da jetzt was um, wie wir es in Bürgstedt momentan machen. Sprich, wir reden von Neupflanzungen und haben jetzt aber auch nicht gerade die allerspannendsten Weinberge da gefunden. Also wir suchen schon nach kargen Standorten, nach möglichst steinreichen Standorten. Und sind jetzt, ich denke, so viel können wir mal sagen. Wir sind jetzt bei einem Muschelkalkstandort gelandet, wo wir uns also vergrößern werden, wo wir halt eben ganz toll mit den Rebsorten Spätburgunder, aber auch Chardonnay und Silvaner, denke ich, spielen können.
Das klingt zuversichtlich, und sicherlich wird es noch ein paar Jahre dauern, bis dann die ersten Trauben geerntet, die ersten Weine aus diesen neuen hinzugenommenen Lagen entstehen. Aber ich bin auf jeden Fall ziemlich neugierig, weil ich auch schon natürlich eine Ahnung habe, was und wo das ist. Und ich drücke euch da die Daumen, dass das auch so funktioniert, wie ihr euch das heute vorstellt. Wenn ihr zwei zurückguckt auf das letzte. Ja, was war euer schönster gemeinsamer Moment?
Oh, das ist eine schwierige Frage, ne? Ich glaube, wir hatten einige schöne gemeinsame Momente, wenn wir zum Beispiel bei uns im Barrique-Keller die Fässer durchprobiert haben und doch zwei schöne Rotweinjahrgänge haben reifen sehen oder geschmeckt, dass sie sehr gut reifen. Wir hatten schöne Erlebnisse, zum Beispiel mit dem Felix seinen Chardonnay, dass er zum einen wahnsinnig gut gelungen ist, dass sein Premierenjahrgang im Feinschmecker-Weinguide in die Top 10 gekommen ist schon, dass der 23er sich noch besser entwickelt hat als der 22er, dass er sehr schnell verkauft war, dass man da einfach Hoffnung draus schöpft in schwierigen Zeiten, dass man, wenn man was tut, einfach auch Wein verkaufen kann.
Felix, wenn ihr morgen frei hättet, ihr zwei, was würdet ihr gemeinsam tun?
Ich glaube, wir würden uns mal vielleicht das ein oder andere Weinbaugebiet noch zusammen anschauen, was wir noch nicht geschafft haben. Also natürlich der Papa war in Burgund mal gewesen in der Zeit, wo ich dort war, aber ich glaube, da ist einfach noch viel Potenzial und da kann man sich in vielen Gebieten noch was abschauen.
Und welcher Wein im Keller steht gerade für euer beider Verhältnis zueinander. Vielleicht einer mit Spannung, mit Harmonie oder mit beidem.
Ja, im Optimalfall mit beidem. ich glaube, es wäre St. Grafenberg 2023, der jetzt also gerade vor ein paar Wochen ins Edelstahl gekommen ist, der vielleicht noch ein bisschen unzugänglich, ein bisschen unharmonisch ist, aber eine wahnsinnige Spannung, Komplexität und Tiefe zeigt, was, glaube ich, ganz gut für den Weg steht, den wir die letzten Jahre eingeschlagen haben und auf dem wir uns befinden.
Sehr cool, Christoph. Und wie fühlt es sich an für dich, Stück für Stück ein bisschen loszulassen? Und was wünschst du dir für Felix als Winzer und als Sohn für die Zukunft?
Man wünscht natürlich nur das Beste. Das ist keine Frage. Ich wünsche ihm natürlich, dass er mit seinem Weg, den er geht, mit seiner Linie, die er verfolgt, einfach Erfolg hat. Dass er sowohl, dass er den finanziellen Erfolg findet, dass er eine Basis hat, um einfach auch eine Familie von dem Betrieb ernähren zu können. Das Loslassen ist eigentlich gar nicht so schwer. Nach und nach ein bisschen Verantwortung einfach auch abgeben, ist ganz nett, sich einfach anders im Betrieb einzubringen, einfach sich selbst etwas zurückzunehmen und einfach merken, das Ganze ist wie ein Mannschaftssport ganz einfach, dass sich jeder da einbringt, jeder das macht, was er am besten kann. Es muss jederzeit auch jeder dem anderen sein Gebiet beherrschen und weitermachen können.
Ich merke, da ist viel Bewegung in Bürgstadt im Hause Walter, Vater und Sohn, die an einem kleinen Tisch große Pläne schmieden. So fühlt es sich an, mit Reben, die tief wurzeln und Träumen, die ganz weit reichen. Und das ist doch vielleicht die schönste Form von Aufbruch. Und sagt mal, ihr beiden, kann man euch auch besuchen? Seid ihr empfänglich für Menschen, die bei euch Wein verkosten und mitnehmen wollen?
Ja, sehr gerne. Also wir haben an 5 Tagen die Woche haben wir geöffnet. Das ist überwiegend meine Mutter, die sich hier um den Weinverkauf ganz herzlich kümmert und um die Verkostungen. Und sehr gerne dürft ihr uns besuchen. Natürlich ist es uns am liebsten, kurz vorher mal anrufen oder eine E-Mail schreiben, dass wir uns auch Zeit nehmen können. Und da freuen wir uns immer, wenn wir Gäste haben hier am Weingut.
Ich weiß aber, dass ihr auch für die Hörerinnen und Hörer von Genuss im Bus ein kleines Online-Weinpaket geschmiedet habt. Vielleicht sagt ihr noch mal in 2 Sätzen was dazu und wie man das bei euch bestellen kann.
Ja, genau. Also wir haben uns überlegt, wir stellen euch ein Paket aus 6 Flaschen Wein zur Verfügung mit einem Rabatt von 10%. Also ihr könnt das Paket ganz bequem bei uns im Online-Shop bestellen für 99 Euro inklusive Versand. Und da haben wir euch eigentlich unsere aktuellen Lieblingsweine oder die unser Weingut gerade am besten beschreiben reingepackt. Also wir haben den Bürgstädter Silvaner, den Bürgstädter Berg Silvaner und den Bürgstädter Berg Riesling drin aus dem Jahrgang 2024. Und dann aus dem Jahrgang 2021 haben wir 3 Spätburgunder rausgesucht. Das ist der Walter Spätburgunder, unser Gutswein, der Bürgstädter Spätburgunder Ortswein und der Bürgstädter Berg.
Okay, und das bestellt man unter einer E-Mail-Adresse wahrscheinlich. Die kann ich ja dann, ohne, musst du jetzt gar nicht nennen, Felix, die kann ich in den Shownotes verlinken. Und dann ist das unter dem Stichwort Genuss im Bus-Paket bestellen, dann wisst ihr, um was es geht. So, ganz herzlichen Dank euch beiden. Hab eine Menge gelernt über das Weingut und über 2 sympathische Männer ganz unterschiedlichen Alters. Die 2 Walters. Also, habt eine gute Zeit und auf bald.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank, Wolfgang. Bis bald.
So, ihr Lieben, das war das Interview mit Senior und Junior vom Weingut Walter im kurfränkischen Bürgstadt. Als das Gespräch zu Ende war, bin ich noch ein wenig vor Ort geblieben. Der Nachmittag war mild, das Licht weich und golden und die Reben begannen sich bereits zu verfärben in Ocker, Kupfer und tiefes Rot. Ich bin noch ein Stück durch die Weinberge gelaufen, vorbei an alten Trockenmauern und jungen Pflanzungen, an Rebreihen, die leise im Wind raschelten. Es roch nach Erde, nach Herbst und nach dieser Mischung aus Arbeit und Hoffnung, die man nur in Weinbergen spürt. Als ich wieder im Bulli saß und langsam zurück ins Dorf rollte, kam mir Paul Fürst entgegen. Auf dem Fahrrad, eine Hand am Lenker, mit der anderen lenkte er ein Kinderrad neben sich her. Ein beiläufiger, fast poetischer Moment. Er hat mir noch einmal gezeigt, wie nah hier alles beieinander liegt. Das Alltägliche und das Außergewöhnliche, das Handwerk und das Menschliche. Genau darum geht es auch bei Christoph und Felix Walter. Um Boden, um Verantwortung, um das Vertrauen zwischen den Generationen und um den Mut, Dinge weiterzuentwickeln, ohne das Wesentliche zu verlieren. Vater und Sohn, 2 Generationen, die gemeinsam an einem neuen Kapitel schreiben. Mit Geduld, Leidenschaft und dieser besonderen, leisen Energie, die man nur spürt, wenn man vor Ort ist. Glückwunsch noch einmal an Christoph und Felix Walter zum 4. Stern im Vinum Weinguide. Eine Auszeichnung, die bestätigt, was man hier sofort spürt, dass aus Bürgstadt große Weine kommen, gemacht von Menschen, die wissen, woher sie kommen und wohin sie wollen. Für heute sage ich herzlichen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Und wenn dir Genuss im Bus und die Geschichten von Menschen, die Wein leben, gefallen, dann abonniere gerne den Kanal und empfehle ihn weiter. Bis dann zum nächsten Mal und nicht vergessen, lass es dir schmecken.